Kollegen. Wir brauchen ja angesichts des der regen Beteiligung aus Wittenberg nicht so viele Präliminarien vorwegschicken. Vielleicht hier noch ein technisches Wort zu euch. Schaltet eure Mikros ein und aus, nicht weil ihr nicht mit eurer Bühnenstimme den Saal befallen könntet, sondern weil es mitgeschnitten wird, um damit noch ein Massenpublikum zu erreichen. Und deshalb muss man das aber auch ausschalten, damit es keine Rückkopplungen gibt. Das war die technische Ansage. Jetzt herzlich willkommen an euch im Publikum, an euch hier auf dem Podium zu unserer Abendveranstaltung Theater in der friedlichen Revolution. Ein Abend, in dem drei Schauspieler ihre Erinnerungen mit uns teilen werden an die Jahre 1989-90. Unser Ziel ist es nicht, die Geschichte des Theaters in der DDR in dieser Zeit zu rekonstruieren, sondern eure Erinnerung an diese Zeit hervorzukitzeln und die unterschiedlichen Perspektiven zu rekonstruieren, mit denen ihr damals auf die Ereignisse geblickt habt und in denen ihr damals praktisch auch Akteure dieses Umbruchs gewesen seid. Ich müsste euch jetzt nicht vorstellen, weil eure Kurzbiografie bereits Gegenstand des Workshops heute am späten Nachmittag gewesen ist. Aber ich möchte euch trotzdem erstmal namentlich begrüßen. Uta Koschel als, ich glaube, einzige Wittenbergerin hier im Saal, hier geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen und, wie sie mir heute erzählt hat, nach 2 Jahrzehnten wieder in die Heimat zurückgekehrt, in diese Jugendheimat, um mal zu gucken, was aus Wittenberg geworden ist und dankenswerterweise heute Abend hier mit uns zu diskutieren und morgen am eigentlichen Kern des Workshops teilzunehmen. Uta Koschel hat von 1985 bis 1989 an der Schauspielschule Ernst Busch zusammen mit André Kaminski studiert. Und André und Uta waren dann 1989 noch als Absolventen dieser Schule dem Theater Rudolstadt zugewiesen worden. Im Sinne der Absolventenlenkung, wie das sich gehört. André ist 1964 geboren worden, ungewöhnlicherweise nicht irgendwie in Karl-Marx-Stadt oder Halle, sondern in Helsinki. Und hat 1982 bis 1985 seinen Militärdienst absolviert, dann, wie bereits erwähnt, an der Hochschule studiert, war dann anders als vorgesehen nicht 3 Jahre in Rudolstadt, sondern ist dort dann im Jahr 1990 bereits nach Frankfurt-Oder, wenn ich es richtig notiert habe, desertiert, war dann Nordhausen, Kassel, Konstanz und Leipzig. Uta war in Rudolstadt, Greifswald, zeitweilig freischaffend, dann wieder in Rudolstadt. Und ist mittlerweile an vielen Bühnen in Gastengagements, unter anderem auch in Heilbronn, was mich als Neckarsulmer natürlich besonders freut. Da haben wir noch gar nicht ausgewertet. Unwesentlich älter, aber dadurch mit ein bisschen mehr Bühnenerfahrung in der DDR als die beiden, ist Thomas Pötsch, 1959 in Ostberlin geboren, Elektrikerlehre, Militärdienst, dann von 1980 bis 1983 an der Schauspielschule und von 1983 bis 1988 ein Engagement in Karl-Marx-Stadt und von 1988 bis 1993 und dann in der neuralgischen Zeit, um die es geht, 1989 an der kleinen Bühne Das Ei im Friedrichstadtpalast. Er war dann in den 90er Jahren am Theater in der Parkaue in Berlin, war bis 2007 freiberuflich tätig und ist jetzt am Theater Neustrelitz. Herzlich willkommen. Und herzlichen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit uns eine Zeitreise zu machen, euch zurückversetzen lasst in das Jahr 1989. Ich möchte unser Gespräch in 3 bis 4 Komplexe einteilen, je nachdem, wie sich das dann auch entwickelt. Es soll praktisch euren Standort vor den Ereignissen, sagen wir mal im Frühjahr 1989, erstmal definieren. Dann die Zeit der friedlichen Revolution, die ich zeitlich sehe vor dem 9. November, vor dem Mauerfall. Dann die Zeit der Selbstdemokratisierung der DDR, der kurze Sommer der Utopie, kann man nicht sagen, das kurze Frühjahr, Winter und Frühjahr der Utopie. Und dann, je nachdem, wie weit wir kommen, auch praktisch der Umbruch, der mit der deutschen Einheit für euch in eurem Berufsleben in der Theaterlandschaft einhergegangen ist, thematisieren. Ja, und lasst uns gleich einsteigen. Es würde jetzt keinen Sinn machen zu fragen, was war im Mai 1989 oder im Februar 1989. Uta, du hast schon die Hand am Mikrofon. Wenn ich das richtig verstanden habe, warst du im Frühjahr 1989 gerade im Begriff, die Schauspielschule abzuschließen. Was waren deine Erwartungen zu diesem Zeitpunkt? Wie hast du dich damals aufgehoben gefühlt und wie hast du die DDR, dich als Schauspielerin in der DDR gesehen?
Also ich glaube, dass ich tatsächlich auch so eine, vielleicht war es eine Illusion, ich kann es nicht genügend einschätzen, tatsächlich hatte, dass Theater auch irgendwie so eine Nische sein konnte in der DDR, wo man hingehen konnte und irgendwelche verrückten Sachen machen, die man anderswo nicht machen konnte. Oder ich war ja nur im vierten Studienjahr und wir haben genau im Frühjahr dieses Studienjahres eine Studioinszenierung gemacht, die wir in Kooperation noch von der Schauspielschule gemeinsam mit dem Theater Rudolstadt erarbeitet haben. Und da gab es in der DDR gab's immer ein sogenanntes Pfingsttreffen der FDJ. Und zu diesem Anlass haben wir uns ausgegraben, ein Stück, was, glaube ich, 1948 geschrieben war, von so oder 56. Und haben uns halt gedacht, wenn man dieses Stück relativ unkommentiert jetzt auf die Bühne stellt, was machen dann 40 Jahre oder fast 40 Jahre mit so einem Stück? Das war ein ganz wesentlicher Bestandteil, konkret im Frühjahr 89. Und bei mir war es, ich habe jetzt auch in Vorbereitung jetzt oder Vorbereitung, wo ich so mit meinem Freund, mit dem ich damals schon zusammen war, überlegt habe, so geredet habe, ich fahre jetzt nach Wittenberg und kannst du dich noch erinnern, was ich so am Ende vom Studium und was ich so gesagt habe über jetzt nach Rudolstadt und so. Und John meinte, ich hätte irgendwie damals gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber er meinte das, dass ich gesagt hätte, dass ich Angst hätte vor dieser unglaublichen bleiernen Langeweile, die ich fand über diesem Land lag. Also bei mir gar nicht so sehr Angst vor Repression oder, sondern so ein bisschen das Ding, was passiert denn jetzt? Also weil bis dahin war ja alles noch einigermaßen aufregend. So mit Schulabschluss, mit Abitur und Schauspielschule und bei mir war wirklich so eine undefinierbare Angst vor Langeweile
da. Hattest du zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr, wenn du dich versuchst zurückzuerinnern, das Gefühl, dass eine Veränderung ansteht? Wenn du sagst, dein Freund erinnert sich, dass du Angst vor der bleiernen Atmosphäre hast, die dann vielleicht in Rudolstadt noch bleiernder sein würde als in Ost-Berlin, wahrscheinlich nicht. Also irgendwie ist so eine Vorahnung anstehender Änderungen. War das bei dir da?
Also ich glaube, das war, wenn, tatsächlich eher einige Jahre vorher und zwar eigentlich die Geschichte, als Gorbatschow in der Sowjetunion an die Macht kam und als das dann irgendwie in der DDR so gar keine Auswirkungen hatte, war bei mir eher so das Ding, wo ich dachte, naja, das war's jetzt und jetzt, na, wie gesagt, langweilen wir uns gemeinsam durch unser Leben. So.
André, du hattest in einem Vorgespräch für mich fast schon unglaublicherweise gesagt, dass du bereits 1987 von einem doch renommierlichen Menschen in irgendeiner Situation, die du uns nochmal schildern sollst, gesagt bekommen hast, das wird so nicht weitergehen, das bricht alles über uns zusammen. Schilder das mal, weil es ist eigentlich etwas, was man sehr selten hört und häufig das Gefühl hat, dass es rückwirkend projiziert wird.
Also die Meinung, dass das alles zusammenbricht und so, die war ziemlich verbreitet, glaube ich. Und es haben sehr viele gesagt, das sagen ja heute auch viele, dass die Welt morgen untergeht oder dass der Kapitalismus nicht mehr funktioniert und so ein Zeug. Was ja real auch so ist, genauso wie damals. Also die Meinung war immer da, es ist bloß die Frage, aus welchem Munde sie kam, dass man sie glauben konnte. Also in meinem Fall war es ja immer so, ich bin in einem sehr stalinistisch bzw. kommunistischen oder sozialistischen vorgeprägten Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern waren beide, also sozusagen entweder Diplomaten oder Funktionäre dann später in dem Sinne. Mein Vater hat sogar im ZK gearbeitet, also in diesem Zentralkomitee der Partei, in der Leitung der Partei, in so einer internationalen Verbindungsabteilung. Meine Mutter hat im Institut für Marxismus-Leninismus gearbeitet. Insofern war ich ziemlich linienpartei, systemtreu erzogen, was natürlich bei 12 Jahren Schulbildung dann natürlich zu den, also wenn man sich mit normaler Bildung beschäftigt und so sieht, was so die Welt hervorgebracht hat, natürlich dann so ein System in Frage stellt, ist klar. Also es gab den normalen Widerspruch, das Normale, dass man sieht, die Realität stimmt mit den Aussagen über die Realität nicht überein. Das war, glaube ich, für jedermann sichtbar. Und dann gibt es ja immer noch die Frage des Glaubens, so wie es ja heute auch ist. Also alle wissen, dass es nicht geht, aber keiner glaubt es. Ne? Also es ist ja, vor diesem Dilemma stehen wir immer. Wir wissen, wie es ist und wie es geht, aber in dem Zustand, wie wir sind, glauben wir es nicht und deshalb machen wir was anderes. Das ist ein sehr schöner, und das war sicherlich damals auch bei vielen in der DDR so und bei vielen natürlich auch nicht. Bei mir ist passiert, dass ich Theater, also dass wir als Studenten Theater gespielt haben, am Theater schon richtig in den letzten beiden Jahren, also so Praktikas gemacht haben, und wir hatten das Glück, besetzt zu sein am Deutschen Theater bei Heiner Müller, vielen Theaterleuten natürlich bekannt, also als großes Theatergenie und tolle Texte geschrieben, und wir waren natürlich alles, war der große Guru, und wir da, also es war für uns eine Vorbildfunktion, eine Vorbildfigur, der nicht von vornherein Dissident war oder sowas, wo wir sagten, sonst hat man am Theater ja auch Leute oder so, die immer sagen, es ist sowieso scheiße und wir gehen im Westen oder bla bla. Und so diese üblichen Dinge war bei Müller natürlich nicht so, weil er ein unheimlich kluger Kopf war und somit auch die Möglichkeit hatte, mir bestimmte Dinge oder uns jungen Leuten, Studenten bestimmte Dinge zu sagen, zu erklären oder zu behaupten, die sofort als Wahrheit angenommen wurden. Und ich hatte ein Erlebnis mit ihm, wo wir sozusagen eine ausgewählte Truppe von 3 Schauspielstudenten mit Müller an der Ostsee in Ahrenshoop einen Film gedreht hatten und die Möglichkeit hatten, mal 2 oder 3 Tage sozusagen im engsten, also mit so einem damals für uns, also für mich großartigen Künstler, im engsten Raum längere Zeit zusammen zu sein, also 24 Stunden am Tag, also nachts durchsaufen, diskutieren, bla bla, alles was dazugehört, dieses ganze Programm, was einen unglaublichen Eindruck macht. Und da ist wirklich was passiert, dass in dieser, natürlich dieser Mann, der sprach am Klo noch Anekdoten. Ja? Also wenn du am Pissbecken mit dem standst und der neben dir stand und der irgendwas sagte, war das eine Anekdote. Also der konnte gar nicht, der sprach bühnenreif beziehungsweise druckreif. Ja? Also anekdotisch, das war alles lustig, war alles toll. Und in dieser Logik und in dieser Eindringlichkeit, bei allem, was ich bisher gelernt hatte über Welt, über Zusammenhänge, über Dialektik, über Geschichte, über sowas, mit 3, 4 Worten, eine ganz logische Erklärung, warum ich mir überhaupt keinen Kopf machen muss, wenn der Sozialismus zu Ende ist oder wenn diese DDR zu Ende ist und vor allen Dingen, dass es gar nicht anders geht, wenn man drauf guckt. Also Systeme gehen natürlich immer zu Ende und so weiter und so fort, am Ende, und dass wir uns gerade in so einer Phase befinden, wo dieses System verschwinden wird. Und das war das erste Mal, dass ich so eine These hörte und für mich das klar war. Und dass meine Traurigkeit über den Untergang des Sozialismus, der dann kommen wird, plötzlich nicht mehr da war, oder die Angst, dass er untergeht, sondern ich in einer komischen, beruhigten Gewissheit war, das gehört dazu. Das widerspricht zum Beispiel den marxischen Thesen nicht oder so, wie wir aufgewachsen sind. Also ich hast du die ganze Schule lang, also in der 11., 12. Klasse hast du die Geschichte der Arbeiterklasse, Marxismus, Leninismus, und das waren alles Schulfächer bei uns. Also die Philosophie war einseitig auf Marxismus, Leninismus ausgerichtet in der Schule, später im Studium auch. Also wir kriegen andere Systeme, wenn wir uns nicht selbst dafür interessierten, philosophische Systeme überhaupt nicht zur Kenntnis gebracht. Genau, und das hat sich nicht widersprochen, und es war trotzdem klar war, dass dieser geliebte Sozialismus geht unter, oder meine sichere Kindheit, die ich ja hatte, durchaus bei diesem Elternhaus, in diesem Bonzenhaus sozusagen, war plötzlich völlig klar, dass das gar nicht mehr weitergehen kann. Und das war eine unheimliche Erleichterung, aber unheimlich auch plötzlich eine Gewissheit, dass allen Leuten, denen ich jetzt gegenübertrete, ich sagen kann, Leute, macht euch keinen Kopf. Es wird sich ändern. Das wird vorbeigehen, wie wissen wir nicht, aber es wird sein. Dass wir da schon über den dritten Weg nachgedacht haben oder sonst was, über Nicht-Kapitalismus oder sonst was, das war noch gar nicht im Kopf. Aber dass das zu Ende geht und was anderes kommen wird, das war mir, also war für mich persönlich an dieser Stelle geklärt. Und das war 1,5 Jahre vor der sogenannten Wende, vor der Wende. Und später hat man natürlich auch immer schon auch gemerkt, dass das nicht mehr so weitergehen kann. Also als die Leute massenhaft über Botschaften und sonst was die DDR verließen, das kann sich ja jeder vorstellen, dass das nicht ewig ist. Also was sollen die machen? Und dass sie inmitten in Europa, in der Mitte von Europa nicht ihr Volk zusammenschießen lassen können, das hat sich eigentlich auch jeder ausgedacht an fünf Fingern. Das geht in China, aber das geht nicht in Mitteleuropa. Haben wir so gedacht. Und hatten eigentlich, also ich hatte auch keine Angst davor und war dann völlig beruhigt, aber das Denken daran, dass das nicht mehr geht. Also wir haben uns dann, also ich glaube auch so mit ein paar Leuten so auch immer analysiert, wie das jetzt abläuft, also auch zugeguckt. Und sind dann auch nach der Wende, also sind, das hatte dann auch damit zu tun, aber da kommst du später noch drauf, dass direkt an Aktionen sich zu beteiligen während der Wende ganz, ganz selten, also ich zum Beispiel kaum dann mehr gemacht habe. Ich habe vorher, habe ich so immer schön mal ab und zu meinen Mund aufgerissen oder sonst was gemacht, was man so macht, ohne dass es einem wehtut oder dass man da, also man konnte sich ja gut die Waage halten mit Protesten in der DDR, ja, man musste ja nicht gleich eingeknastet werden dafür. Genau, und das war sozusagen dieses Erlebnis mit einer kleinen Vorgeschichte, ich rede zu viel.
Thomas, du warst nicht mit dabei bei Heiner Müller. Insofern hattest du diese dialektische Erklärung dessen, was kommen wird, nicht bekommen. Insofern musstest du selber die Analyse vornehmen. Hattest du im Frühjahr, im Frühsommer, also noch bevor die großen Demonstrationen losgingen, bevor diese Botschaftsbesetzungen dann die Medien, die Westmedien bestimmten, erinnerst du das Gefühl, dass sich 1989, dass irgendwie eine Veränderung anstand? Oder ist das, heute wird ja in der Thematisierung des Jahres 1989 wird ja gerne zurück erzählt, dass dann mit den Fälschungen der Kommunalwahlen und der Proteste, die da kamen, dass da praktisch schon die kritische Masse sichtbar gewesen sein muss für viele. Wie war das für dich gewesen?
Für mich war es komischerweise ganz anders. Ich habe das zwar auch alles beobachtet, also diese, gab ja vorher schon Anzeichen, diese Demonstration nach Friedrichsfelde, wo Transparente gezeigt werden sollten, die dann, wo diese Sachen verhindert wurden von der Polizei und so. Oder in der Botschaft, Leute, die sich in dieser bundesdeutschen Botschaft in der Hannoverschen Straße da verschanzt hatten. Aber komischerweise für mich hat sich das so dargestellt, dass dieser Staat eine solche Macht hat, solche Sachen gewaltsam zu unterdrücken. Also ich war überhaupt nicht der Meinung, dass irgendwie, dass diese Macht dieses Staates gebrochen ist oder dass sie durch irgendwas, auch nicht, schon gar nicht durch wirtschaftliche Dinge, gebrochen werden kann. Das Einzige, was ich schon bemerkt habe, waren diese gerade Schauspieler und so und Künstler, die in den Westen durften, also angefangen bei Heiner Müller und bei solchen Leuten und auch in meinem Umfeld da in Berlin, als ich 88 glaube ich nach Berlin ans Theater oder 87, so, und ich merkte komischerweise, die kriegten alle Pässe aus dem BE, durften alle nach West-Berlin reisen und also daran zeigte sich für mich so ein bisschen das Bröckeln dieses Systems, weil ich mir gesagt habe, warum plötzlich und weswegen und merkwürdig wurde es dann im Jahr 89, mein Vater, der lebte im Westen schon immer. Und im Laufe dieser Passaktion eben mit anderen Künstlern habe ich mir dann gesagt, Mensch, versuch doch einfach mal, ob ich meinen Vater nicht einfach mal in West-Berlin besuchen kann. Der wird 65 Jahre alt. Und habe es wirklich versucht, bin komischerweise in einer Rechtsanwaltskammer der DDR an Gregor Gysi geraten, der da gerade Dienst hatte und der mir sagte, ja, das ist ganz einfach, Sie gehen da und da hin, lassen sich das bestätigen und so. Bums war ich wieder draußen und das hat tatsächlich funktioniert. Und da, als ich dann also da wirklich in den Westen fahren durfte, ich war vorher auch schon im Westen gewesen, aber immer mit Gastspielen über Theater, da dachte ich, das ist komisch, dass die solche Sachen plötzlich so einfach so zulassen. Nachdem wir ja vorher 1980 nicht mal nach Polen fahren durften, als da der Jaruzelski das Kriegsrecht ausgerufen hat. Aber sonst habe ich, also wahrscheinlich ist es, ich hatte ein Erlebnis 1987, da sind wir, bin ja Berliner, und wir sind immer so zu größeren Volksfesten, wie zum Beispiel 1. Mai, 7. Oktober, Tag der Republik und solchen Sachen, sind wir immer auf den Alexanderplatz gezogen oder in Friedrichshain oder waren über so volksfestähnliche Veranstaltungen, also nicht zu den großen Demonstrationen, sondern zu diesen ja, volksfestähnlichen Veranstaltungen. Und wir haben da mit unseren Gitarren auf der Wiese gesessen und haben so gesungen. Titel oder alles mögliche Zeug. Und 1987 war es so, dass im Jahr davor auf dem Alex so eine Art, da ist so eine, ich glaube, das war der 7. Oktober 1986, da gab es große Prügeleien mit der Polizei. Leute, die am Alexanderplatz unterm Fernsehturm da eine spontane Anti-DDR-Demonstration gemacht hatten. Und im nächsten Jahr dann, am 1. Mai 87, hatte die Polizei offenbar daraus gelernt und wollte sowas verhindern. Wir wurden also 1987 mit unseren Gitarren, die wir uns normal auspacken wollten, um da zu singen, sofort umkreist von so einer Polizeimannschaft in Zivil und auf LKWs verladen und mussten also die ganze Nacht in einem Polizeipräsidium verbringen, wie Gefangene. Und die haben mir damals so eine Angst gemacht, diese Polizisten. Die hatten ja unumschränkte Macht in der DDR, die Volkspolizisten, besonders diese Bereitschaftspolizei, dass ich mir gedacht habe, dieses Regime wird sich niemals die Macht aus der Hand nehmen lassen. Und deswegen hatte ich auch im 89 am Anfang eher Angst, dass diese Sache eskalieren würde, eben eher in Richtung Gewalt. Und bin auch, genau wie du sagst, sehr vorsichtig damit umgegangen, an irgendwelchen Demonstrationen, an irgendwelchen spontanen Sachen teilzunehmen. Weil ich dachte, wenn die dich wieder kriegen. Ich habe damals so eine Angst ausgestanden, wirklich, ich habe richtig tolle Angst, also ich habe richtig ein Ding weggekriegt dadurch, obwohl mir nichts körperlich wirklich passiert ist, aber natürlich die Bedrohung durch solche bewaffneten Kräfte einfach, die ist enorm. Weil die in der DDR auch, das ist ja nicht wie heute gewesen, dass man sich irgendwo beschweren konnte, sondern du warst denen im Grunde ausgeliefert und du hattest, wenn du in deren Gewalt warst, das Gefühl, die können dich einfach verschwinden lassen, ohne dass irgendein Hahn danach kräht. Ja, das war so mein Gefühl damals gegenüber dieser Macht der DDR. Daher.
Vielleicht nochmal zum Selbstverständnis von Schauspielern und Theaterleuten in der DDR. Es ist ja gängiges Wissen, selbst für diejenigen, die sich jetzt nicht speziell mit dem Theater beschäftigen, dass das DDR-Publikum ein besonderes Publikum war und aufmerksam auf jede Zeile zwischen den Zeilen gelesen hat, nach versteckter Kritik, die da tatsächlich oder auch hineingelesen worden ist, entsprechend mit Applaus geantwortet hat, etc. Das heißt, ihr wart ja als Schauspieler auch so eine, ja, wart vielleicht auch so was wie eine Art Avantgarde. Ihr hattet eine Möglichkeit, mit eurer Kunst Kritik zu üben in den Rahmenbedingungen, die euch das System abgesteckt hat. Hattet ihr so das Gefühl, dass ihr so eine Art ja, loyales, kritisches Korrektiv dieses System gewesen seid? Wie war euer Selbstverständnis? Wart ihr, ich meine, das ist ja jetzt schon deutlich geworden, André mit Sicherheit nicht kritisch oder nicht in Gegnerschaft der DDR gegenübergestanden. Du jetzt vielleicht auch nicht mit dem Impetus, Veränderungen zu bewegen oder in Gang zu setzen. Aber wie war praktisch dieses Theater in der DDR? Wie muss man sich das vorstellen? Wer möchte dazu was sagen? Uta?
Also ich glaube, also diese Besonderheit dessen irgendwie, dass ein Publikum unglaublich feinsinnig auf kleinste Sachen reagieren konnte, die entweder über ästhetische Sachen gelöst wurden, also jetzt ja nicht nur über die Sachen, die tatsächlich ausgesprochen wurden, sondern auch über Sachen, wo man einfach ein gesprochenes Wort mit dem, was im Hintergrund zu sehen ist, in Widerspruch stellt und dadurch, das war, glaube ich, wirklich was sehr, sehr Besonderes, was, ja, glaube ich, auch tatsächlich eine besondere Ästhetik dieses Theaters hervorgebracht hat. Bei mir ist es, also ich persönlich glaube, dass Leute, die in der DDR sich am Theater in einer Avantgarde gefühlt haben, dass die sich selber beschissen haben. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass es eine schöne Rückzugsecke war. Natürlich gab es die Momente, wenn Inszenierungen verboten wurden, was auch für Aufregung gesorgt hat und wo, was weiß ich, die Inszenierung dieses Regisseurs dann aber auch beim nächsten Mal umso besser besucht war, weil das natürlich die Runde gemacht hat. Aber ich persönlich halte es nicht für eine Avantgarde. Also ja, ich finde, es war ein schöner Rückzugsspielplatz.
André, hast du dich beschissen? Warst du irgendwie, hattest du einen volkspädagogischen Impetus? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man solche Brüche zwischen dem gesprochenen Wort und dem Bild, was eingeblendet wird, oder wenn man hat man zusammen mit den Regisseuren darüber diskutiert, was geht, was können wir da jetzt noch reinpacken? War da irgendwie so ein Spiel mit der Macht und mit dem machbaren Teil von solchen Inszenierungen von vornherein?
Das ist schwer zu sagen, weil ich damals wirklich noch Student war in der Übergangszeit. Stimmt, ich wollte es nur sagen, es ist schwer zu sagen, weil ob man sich als Avantgarde gefühlt hat, ich glaube, da kann ich nicht pauschalisieren. Ich kann für mich beschreiben, dass ich mich, glaube ich, also überhaupt nicht gefühlt habe damals, außer dass ich ein junger Schauspielstudent bin, der nicht weiß, wie er das Leben als Schauspieler und wie er berühmt werden soll und alles, was damit zusammenhängt. Also ich war so, glaube ich, in meiner Welt. Und keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich kann nur erzählen, dass ich bin während meiner Armeezeit noch oder ein Jahr später dann in die Partei eingetreten. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Es war entweder 86 schon oder erst 87 oder irgendwann. Jedenfalls war ich in der Partei und war in dieser Hochschule für Schauspielkunst in Berlin. Dann natürlich in dieser Parteigruppe und die Parteigruppen oder die haben sich in der DDR ja nicht wohngebietsmäßig oder ortmäßig organisiert, sondern immer in den Betrieben. Also es gab sozusagen, die Partei war über die Betriebe, über die Arbeiterschaft oder dann eben über bei Theater oder Hochschulen organisiert. Es gab dann Parteigruppen an den jeweiligen Einrichtungen betrieben. Und das war bei uns ein einziger Dissidentenclub. Also die Partei war, sagen wir mal, hochinteressant. Wir haben also Thesen der Veränderungen des Sozialismus diskutiert, offen diskutiert. Es gab immer nur Ausnahmen. Wenn zum Beispiel der Rektor, der damalige Rektor, Hans-Peter Minetti, mit drin saß, der war Mitglied des Zentralkomitees, dann wurde plötzlich ganz anders geredet. Das hat nicht jeder, also ich habe das gar nicht mitgekriegt, ich habe es bloß im Nachhinein mitgekriegt, weil ich mal eine andere Erfahrung auch gemacht habe. Also sodass wir sozusagen, ich mich an der Hochschule sowieso immer als Avantgarde natürlich in diesem Kreis der Partei gefühlt habe, wo ich sage, okay, das sind ja wirklich jetzt die Denker und wir haben auch Seminare und Vorträge und die haben uns erzählt, wie man dieses System ändern muss, trotzdem mit Wegen den Sozialismus zu halten. Das, was dann, also viele Vertreter des Dritten Weges dann in der Übergangsphase waren auch bei uns am Institut und haben entweder für die Studenten Vorlesungen gehalten oder aber auch nur in der Parteiversammlung kamen für die Genossen, die Parteimitglieder Vorträge halten, sodass ich mich da durchaus avantgardistisch gefühlt habe im Denken, also wo ich dachte, so muss der Sozialismus weiterentwickelt werden, ich bin mit den richtigen Leuten da zusammen. Und auf der Bühne war auch in dieser Zeit natürlich, wir haben an der Hochschule verbotene Stücke gespielt. Es gab also Dozenten, vielfach haben Dozenten, die in der Realität sozusagen auffällig geworden waren, als Parteisekretäre vom Fernsehen zum Beispiel abgesägt wurden, die wurden dann Professoren an der Hochschule, das gab es auch schon, oder Leute mit einem Ausreiseantrag, die in Berlin nicht mehr inszenieren durften, inszenierten natürlich dann in Rudolstadt oder in Anklam und sowas. Das waren natürlich alles so Nischen, wo Leute, die eigentlich raus waren, trotzdem Kunst machen konnten. Das war in der DDR trotzdem, was heißt trotzdem, das war in der DDR möglich. Was sollte man mit den Leuten noch machen, wenn die rumhängen, nicht unter Kontrolle am Theater sind, dann sind sie ja viel gefährlicher, als wenn sie am Theater kontrolliert werden, weil da gab es ja immer die Intendanten und den von der Stasi und bla bla bla. Ne? Also so, das war organisiert. Also das, was wir an der Hochschule machten, fand ich schon auch diese Experimente, die wir als Studenten machten, mit den Stücken, die nicht gespielt wurden, also Germania 2 oder was damals noch verboten war, oder Germania überhaupt, was bei uns im Studienjahr gemacht wurde, also mit, wo Müller dann auch selbst da war, und das war ja für uns so der Guri des Widerstandes auch, der dazu gehörte. Dann waren wir in diesen Produktionen, in diesen Studioproduktionen, dann auch am Deutschen Theater, wo natürlich ganz diese Ulrich Mühe und diese ganzen Leute da natürlich, die den Widerstand in Berlin ja dann auch organisiert haben, ne, die waren ja alle da. Insofern habe ich mich da avantgardistisch gefühlt. Ansonsten, was ich dann Theater gespielt habe, das war also ästhetisch weniger, dass ich da irgendwas avantgardistisch über die Ästhetik darstellen könnte. Aber ansonsten haben wir schon gedacht, wir sind am Apparat, so, wir sind die Richtigen. Das fand ich schon. Ne.
Ich will bei einer Sache, weil ich kann das verstehen, ich saß also ich war nicht in der Parteigruppe und ich war manchmal neidisch und so. Und das hatte aber, finde ich, damit zu tun, wirklich, wir hatten ja, glaube ich, an der Schauspielschule 4 oder 5 Philosophiedozenten. Und wir hatten deshalb so viele von denen, weil das alles Leute waren, die an den anderen Unis rausgeflogen sind. Und die haben sie dann schön in die Schauspielschule geschickt, weil sie gedacht haben, irgendwie, na, da interessiert sich eh kein Mensch dafür. Und das ist das, was ich meine mit, da konnte man halt auch. Also das war so eine sanktionierte Nische, wo so ein paar Leute mal so ein bisschen durften. Also.
Thomas.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also natürlich haben wir gemerkt, dass wir unserem Affen bis zum bestimmten Punkt Zucker geben konnten bei Inszenierungen und so. Aber uns ging auch immer eigentlich darum auszutesten, wie weit lässt uns die SED-Bezirksleitung oder sonst wer gehen, so mit unseren Inszenierungen, mit der Stückauswahl, mit den Regisseuren, die beschäftigt wurden. Als dann in Karl-Marx-Stadt der Kastorf inszenierte, eben den Bau von Heiner Müller und so. Das war natürlich eine mutige Aktion von dem Intendanten damals. Und der ging ja auch sehr weit und das war auch eine tolle Inszenierung, aber trotzdem ging es natürlich nur so weit, wie die SED-Bezirksleitung das zugelassen hat. Die hätten da schon während der Proben auch eingreifen können, wenn sie das gewollt hätten. Sie hätten sich ein bisschen lächerlich gemacht, aber letztendlich ging es eigentlich immer darum zu testen, wie weit können wir das jetzt noch treiben mit dem Ding. Und das war bei mir, als ich selbst an dieser kleinen Bühne Das Ei, die wir eher so leichtere Sachen gemacht haben. Wir haben damals einen Abend gemacht, 89. Es war nichts weiter als die Musik von Theaterkomponisten aus der DDR. Rudolf Wagner Regeni, André Asriel und ich weiß nicht, wer der Dritte war, noch ein Dritter. Jedenfalls, es waren Lieder aus Stücken und die waren im Jahr 89 komischerweise so scharf, die Leute auf alle, jede mögliche scheinpolitische Äußerung, dass dieser Abend wie eine Bombe eingeschlagen ist. Die Leute haben über jedes Wort, auf jedes Wort reagiert, wo man heutzutage sagen würde, das ist, so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Also diese Zeit damals, die war einfach gerade 89 natürlich so, dass du wahrscheinlich die blödesten Sachen spielen konntest, selbst eine Komödie oder eine Posse oder so, da hätte man Sachen drin gefunden, die scheinbar regimekritisch sind.
Das war viel einfacher als jetzt. Das heißt, ihr wart praktisch selbst teilweise überrascht, was die Leute in den Inszenierungen gesehen habt, die ihr auf die Bühne gebracht habt.
Ja, wir waren wirklich selber überrascht. Also da gab es Abende, da haben wir uns angeguckt, wir waren zu viert in diesem Abend, gesagt, das kann nicht wahr sein, ey. Wenn wir das jetzt noch weiter treiben, dann kriegen wir hier Ärger. Und es war gar nicht so geplant bei den Proben. Natürlich hat man auch bei den Proben immer eingeplant, jetzt provozieren wir hier mal ein bisschen oder so. Aber dass es dann so passieren würde, das war natürlich an anderen Theatern dann genauso. Also da hat man es uns eigentlich auch leicht gemacht, weil wir waren, das muss man zugeben, auch so eine Art Ventil. Klar, für die Leute und für unsere Aggression oder unsere Experimentierbereitschaft und unsere gegen den Stachel löcken, war das natürlich eine wunderbare Kanalisation, die man auch immer wieder abdrehen konnte und so. Also wahrscheinlich sind wir uns da auch alle darüber bewusst, dass wir natürlich so eine Art gesteuerte Opposition waren, so eine Scheinopposition.
Oder muss man sich das so vorstellen, dass, ich meine, du hast gesagt, du warst in der SED, du warst schon Kommunist, du überlegtest dir, ob du vielleicht in die SED gehen sollst und zum aufrechten Klassenkämpfer werden solltest. Hattet ihr 88, 89 das Gefühl, dass es unterhalb der Oberfläche der überalterten Apparatschiks so eine, in allen Bereichen praktisch so eine Art Gorbatschow-Lager gibt und ihr seid Teil davon, ihr seid quasi so der kulturelle Motor und der Bruch wird kommen und es wird quasi so eine, ihr seid Teil einer Selbstreformierung der SED, also war so eine Erwartung da? Ich meine, du, Uta, hast ja gesagt, deine Erwartung war schon enttäuscht gewesen, aber vielleicht wart ihr ein bisschen belastbarer, was eure Erwartungen in Bezug auf das neue Denken innerhalb der Partei anbetraf.
Also würde ich sagen, dass das so war. Also man hat natürlich auch das Gefühl gehabt, in dem Beruf kann ich wenigstens so ein bisschen was tun. Also es ist besser, als einen Beruf zu haben, wo man halt nur eine Arbeit verrichtet, die ein Produkt erzeugt oder so. Also man hatte, wahrscheinlich war es auch in akademischen Berufen ganz bestimmt so, dass die Leute alle dachten, na, wir treiben das so langsam in eine positive Richtung, diese ganze Geschichte. Denn es war ja tatsächlich so, meiner Meinung nach, dass die meisten Leute dachten, die DDR wäre zu reformieren und man müsse eben bloß, entweder weiß Erich Honecker nicht, was unten vorgeht oder all diese Sachen, die man sich so vorstellt, dann immer, seine Berater sind schlecht oder so und er müsste mal erfahren, wie wir wirklich denken. Und daher kam auch die Idee, ich wollte nicht in die SED, habe nicht mit dem Gedanken SED gespielt, weil ich sozusagen die Fahne hochhalten wollte, sondern ich habe damit gespielt, weil ich dachte, ich kann da so unterirdisch wirken, um das Ding in die richtige Richtung, also in eine positive Gerechtigkeit für alle Leute eben so und sowas alles und vielleicht eine Öffnung nach Westen. Man hat ja natürlich von ökonomischen Dingen nicht so eine Ahnung gehabt, dass sowas gar nicht möglich gewesen wäre, wissen wir heute. Damals dachte man, naja, warum kann man denn die Leute nicht irgendwie in den Westen fahren lassen oder wenigstens die wollen, rauslassen alle und mit den Restlichen dann den Sozialismus aufbauen. So eine Gedanken hat man ja halt, wenn man jung ist und wie die meisten das Positive für den Menschen erreichen will. Und wir haben deutlich gesehen, oder ich habe es eben auch, wie schon gesagt, auf Gastspielen gesehen, im Westen sind die Leute nicht so richtig glücklich, da ist irgendwas Merkwürdiges im Gange, was ich auch nicht so richtig gut finde. Also die Möglichkeit hatte ich, mir dazu überlegen, ich hätte ja auch im Westen bleiben können auf so einem Gastspiel, aber ich habe wirklich mir überlegt, nee, hier willst du nicht leben, also in diesem merkwürdigen Kapitalismus. Also ich habe mich richtig bewusst dafür entschieden, auch wieder zurückzugehen und zu sagen, nee, vielleicht kann man diesen Sozialismus ja so weit reformieren, ohne dass Blut vergossen wird und sowas. Das war für mich wichtig.
Springen wir mal, oder wolltest du noch unmittelbar? Springen wir mal in September 1989. Die Montagsdemonstration in Leipzig haben nach den Sommerferien plötzlich an Dynamik gewonnen. Mitte September war die Gründung des neuen Forums. Und noch im September war diese erste Resolution von 50 Liedermachern, Musikern, da waren auch Schauspieler dabei, Rockmusikern, die praktisch im Nachgang zur Gründung des neuen Forums Veränderungen in der DDR angemahnt hat. Ihr wart schon in Rudolstadt, wenn ich das richtig sehe. Da hat wahrscheinlich dann die Herbstspielzeit und die Proben und alles schon begonnen gehabt. Du warst in Berlin. Versucht mal zu rekapitulieren, wie ihr das damals erlebt habt und wie weit ihr euch zu diesen Fragen da schon positioniert habt. Wer möchte anfangen?
Klick. Es war eigentlich ganz einfach. Wir sind ins erste Engagement und waren alle neugierig. Wir sind nach Rudolstadt zu sechs Schauspielabsolventen der Berliner Schule sind zusammen mit einer Inszenierung im Gepäck, einer sehr problematischen, wie sich später herausstellte in der Zeit. An der Inszenierung kann man es dann auch schon ein bisschen festmachen. Dorthin gegangen. Es ging eigentlich erstmal darum, kriegen wir das hin, uns selber, also diesen Traum hatten wir am Anfang, als Gruppe zu entwickeln und ein eigenes Theater zu erfinden oder irgendwie, hatte ich immer den Eindruck, was ich dann relativ schnell ausstellte, dass das nicht funktioniert mit den sechs Leuten, also so, wie sie gestrickt sind. Und natürlich hatten wir eine sehr starke Theaterleitung, die eine sehr klare eigene Ästhetik hatten. Also Constanze Lauterbach war damals, heute immer noch, eine sehr große Regisseurin, junge Regisseurin noch. Und Axel Fuhrmann, der damals Oberspielleiter war, der ist jetzt Intendant in Heilbronn zum Beispiel und ist auch ein angesehener eigentlich Regisseur, so jetzt kein Spitzenregisseur, aber so, der sehr schöne Arbeiten macht. Und eigentlich hatten wir uns mehr in dem Feld befunden und was alles andere überkam über uns, und dann hat man sich einfach entscheiden können, macht man da mit oder macht man da nicht mit. Also ich habe so zum Beispiel kurz vor diesem 40. Jahrestag, ich weiß wie heute noch, eine Situation, dass du kannst für 200 Mark irgendwo bei irgendeinem Festakt da irgendwie Gesichter ansagen, ne? Also macht man ja heute, man damals auch immer nicht, ich mach das nicht, ich habe die Nacht vorher noch geträumt, ich trete da vor und sage, ihr seid alles Verbrecher und wir müssen die Wahrheit endlich sagen und habe mir eine Rede ausgedacht, dass ich dann nicht das Gedicht ansage und so weiter und so, was ich dann natürlich gemacht habe, ist das Gedicht, wie gesagt, mir 200 Mark genommen, selbst darüber habe ich noch nachgedacht, habe ich gesagt, ja, und die 200 Mark, die spende ich für, weiß ich nicht, und die nehme ich nicht an und so. Alles nicht gemacht, alles nur überlegt. Also das kann ich aber nur für mich reden, das muss bei anderen nicht gewesen sein. Aber mir speziell war es so, dass man unheimliche Träume hatte, unheimliche bis hin zu Hassfantasien oder so Hybris, was die Änderung der Gesellschaft, dass man den hier gerade in Rudolstadt, in dieser miefigen Provinz, diesen ganzen Pseudokommunisten entgegenwirft, wir wollen die Welt verändern, so eine Träume hatten wir. Also so bin ich da schon angetreten, also ist man schon angetreten, aber genau in dem Widerspruch, dass man letztendlich doch alles mitgemacht hat, ich jedenfalls. So. Da dann, es ging ganz praktisch los. Wir kamen also zu Sechster, zwei Leute waren schon in der Partei, sind dann, oder drei waren in die Parteigruppe da gegangen, die haben sofort die alten Genossen gesagt, wir wollen nicht mehr Chef, wir, macht ihr das, ihr jungen Leute? Wir haben also die Parteigruppe da übernommen und so. Und dann setzt du dich da in diese Kreisversammlung da bei diesen anderen Bonzen darin und denkst, wenn du es gewohnt bist, wie in Berlin Partei funktioniert, an Hochschule da Partei funktioniert hat, denkst plötzlich, du bist, weiß ich nicht wo, aber das habe ich noch nicht erlebt, dass Menschen in einem demokratischen Forum, wie auch immer, also auch die SED hatte ja demokratische Prinzipien in sich, also wählen, ja, demokratischer Zentralismus nannte sich auch, war ja, waren ja auch alle Wahlen und sowas, ging ja alles völlig demokratisch. Aber dass da so Leute da drin saßen, also wo du gar nicht vorstellen kannst, wo das herkommt, diese, das ist Besserwisserische, das Dogmatische, wo man einfach das heute so hört, und da diese Altdogmatik, die waren ja wirklich dogmatisch, da kamst du nicht ran. Wenn du sagst, wollen wir nicht erstmal eine Geschäftsordnung beschließen, das haben wir noch nie gemacht, oder wollen wir nicht mal über eine Tagesordnung abstimmen, damit hier überhaupt reden, worum es hier geht, und damit ihr nicht immer eure eigenen Selbstbeweihungszeuge macht, da wurdest du fast rausgeschmissen, geächtet, also du kamst nicht durch. Selbst mit so ganz normalen Dingen, die in der Geschäftsordnung solcher Sachen in der Partei selber da waren, die waren alle nicht mehr da. Das war da in Rudolstadt, das war Zement, Beton.
War das für dich praktisch der erste Kontakt mit der DDR-Realität oder auch der SED-Realität jenseits dieser elitären künstlerischen Kreise, in denen du dich vorher bewegt hast?
Naja, elitären künstlerischen, beziehungsweise den Kreisen meiner Eltern. Ich meine, Jüdik war auch 3 Jahre bei der Armee, da habe ich da auch einen nicht erlebt, aber da war ich ja nicht bei der. Da durfte ich nicht in die Partei, weil ich irgendwie im Knast saß, da irgendwie, das war alles so, ist ja cholerisch oder was weiß ich. Das hat alles nicht mit politischem Widerstand zu tun. Man ist jung und bestimmte Dinge will man nicht haben und so. Es war so. Also das stürmt auf uns ein, dann kriegen die auf die Straße, keine Gewalt, so eine Schärpenbinde, banden wir uns alle um. Das war das einzige Mal, dass ich auch so eine Schärpe mir umband, weil das Theater dann auf dem Plan, dann war, in den Kirchen waren ständig Diskussionen. Und da bin ich auch einmal, glaube ich, gewesen und hat mir das nie mehr, also ich habe das nicht an mich rankommen lassen als konkrete Aktion, aber war immer beteiligt dran irgendwie. Und wir haben da schon versucht und ich bin mit meinem Freund Schuch dann auch noch am Tag, das war dann schon später, am Tag der Deutschen Einheit, am ersten Vereinigungstag sind wir noch rum und haben irgendwie, oder weiß ich da, als irgendwelche Wahlen waren oder Geld umgestellt, so, als die Geld umgestellt wurde, glaube ich, haben wir DDR-Fahnen in Jans Rudolstadt noch geklebt, völlig absurd, ne? Also um zu sagen, wir wollen den Westen nicht oder ich weiß es nicht. Irgend sowas haben wir alles gemacht, aber ich kann nur sagen, ich war ganz, ganz viel mit mir selber beschäftigt und mit dem, was ich mal und also Thomas beschrieb, dass man in die Partei wollte, natürlich um das System von innen zu verändern, natürlich gab es keinen anderen Grund als den. Ne? Dass natürlich dahinter trotzdem, das kann ich für mich bestimmt auch annehmen sagen, dass das irgendwas mit Karriere zu tun hat und dass man auch noch Träume hat, mal Intendant zu werden oder sowas alles. Das war damals mit wie alt war ich da, 25 oder sowas, war durchaus real da. Und was da jetzt wirklich der Beweggrund war, in die Partei zu treten und was man sich da eingeredet hat und was man sich erst recht heute einredet oder sowas oder damit zu machen, das weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr. Hat sich so viel im Unterbewussten auch abgespielt, wo ich, das würde mich auch längere Zeit kosten, wenn ich jetzt mal darüber schreiben würde oder sowas, dem nochmal auf den Grund zu gehen. Es kam einfach so Fülle. Das war Präsident eins auf dem anderen. Da war die Petition und dann hat man sich schon daran gewöhnt, dass jeden Abend da irgendwas verlesen wurde auf der Bühne und Freiheit und Gorbatschow. Und ja, wir konnten den, das war also schön, wir konnten ja Widerstand machen, weil wir die Sowjetunion hinter uns hatten. Also die KPDSU stand fest hinter den Dissidenten der DDR, in dem Bewusstsein zumindest. Da hatte ich das Gefühl. Und ich hatte sowas wie Angst sowieso auch nicht, nie, weil ich natürlich ein gesichertes Elternhaus im Hintergrund hatte, die jederzeit irgendwie hätten sagen können, ja, hallo, oder so, ne? Also geh mal raus aus dem Knast oder weiß ich was. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ich irgendwie politisch im Knast sitzen könnte oder so. Und meine Erfahrungen waren auch vorher immer so, dass alle an diesen Veranstaltungen, ich wurde irgendwie auch nie belangt, geschnappt oder sonst was. Es gab einmal in der Hochschule eine Diskussion, wo es sowas war, dass in der Parteiversammlung jemand aus dem ZK da war und ich gar nicht wusste, dass man da die Schnauze halten musste und ich in der öffentlichen Diskussion, wie sowas diskutieren werde. Also ich bin auf dem falschen Standpunkt. Wir wissen doch, dass die DDR kein Rechtsstaat ist. Weil ich bin ja wirklich davon ausgegangen, Sozialismus, Diktatur des Proletariats, ist ja kein Rechtsstaat. Und für mich war das völlig klar. Also gar nicht im negativen Sinne, sondern für mich war klar, ich lebe nicht in einem Rechtsstaat und das ist die bessere Form der Gesellschaft, nicht im Rechtsstaat zu leben. Weil der Rechtsstaat ist Lüge, was wir ja heute sehen. Ne? Also ich bin immer noch eigentlich der Überzeugung, ich will nicht mehr in einem Nicht-Rechtsstaat leben, aber ich weiß, dass der Rechtsstaat eine Lüge ist. So, in der gleichen Situation war ich damals auch, bloß dass es die Alternative nicht, dass damals noch eine Alternative gab, eben im Nicht-Rechtsstaat zu wohnen und das auch gut zu finden. weil nämlich die ganzen Arschlöcher einfach mal weg, die hier die Umwelt verschmutzen, die sonst was machen, die den Menschen, die böse sind, die Kapitalismus wollen, die nicht gegen Unterdrückung sind, die Hakenkreuze malen, Faschisten sind, die kriegt man gut weg dabei, da muss man nicht diskutieren dabei. Also es war ernst, klar, ist doch super, läuft doch super so, ja, so wie in Russland jetzt. Das war der Start.
Konsequenzen dieser Diskussion?
Ja. Gucken. Ach so, die Konsequenz dieser Diskussion, die Pointe ist folgende, was ich gesagt habe, dass man plötzlich dann sagte, stieß mich der Professor so an neben mir, der einfach auch Oberdissident war und immer, und dann sagten die nach, kamen die zu mir und sagten, da kannst du dir denken, wie du willst, aber das darfst du doch nicht sagen, wenn der vom Zentralkomitee dabei ist. So, eine Woche später, wie schnell das funktionierte, eine Woche später in der Sonntagsausgabe, oder eine halbe Woche, am Dienstag war Parteiversammlung und am Donnerstag und am Sonntag in der Beilage vom ND, eine Seite, großer Artikel, die DDR, ein sozialistischer Rechtsstaat. Und so, das war meine Form von Widerstand, wo ich auch mal war, die Schule, oh, also ich musste danach auch eine Entschuldigung schreiben und dann kam der Professor und sagte, dass der ganz alte Widerstandsprofessor, der mal schon Parteisekretär im Fernsehen war, abgesägt wurde und dann bei uns riesengeile, tolle Theaterprojekte machte, sagte, André, ich würde hier nichts zugeben oder nichts sagen an deiner Stelle. Also der mich auch zum Widerstand animieren wollte, wo ich dann mich natürlich sagte, ach, Brecht ist auch immer listig gewesen, listig, listig, listig. Ich sage, ich bin jetzt auch listig und ich schreibe jetzt eine Entschuldigung oder sowas, dass mir das völlig rausgerutscht ist und dass ich gar nicht so denke oder sowas und habe das dann abgegeben. Also natürlich genau der gleiche Verrat wie mit dem Gedicht. Ja, also ist ja. Also gut. Widerstand, was mich betrifft.
Uta, du hast gerade bei der einen oder anderen Schilderung von André, was die Zeit September, Oktober 1989 in Rudolstadt betrifft, mal zustimmend, mal eher erstaunt geguckt. War es auch für dich so, dass praktisch dieses Moment der Selbstorientierung, der Neuorientierung die Rahmenbedingungen irgendwie überlagert hat? Oder war das für dich damals eine sehr politische Zeit, als diese aus den Rollen treten, zum Bürger sprechen, nicht mehr nur verklausuliert im Theaterstück, sondern eben direkt auch sich zu artikulieren, als das plötzlich auf der Tagesordnung stand?
Also bei mir ist es, auf der einen Seite fand ich es eine aufregende Zeit, weil natürlich also schon alleine, man hat ja dann irgendwann im September, Oktober 89 wirklich wieder angefangen, das neue Deutschland zu lesen, weil man auf der Suche war nach den Formulierungen, die jetzt vielleicht das Zeichen sind, das kleine Zeichen für die und die Änderung. Also das, was man vorher 10 Jahre lang nicht mit links angeguckt hat, wurde auf einmal wieder interessant. Bei mir ist es wirklich so gewesen, ich war zu der Zeit, ich war gerade mit dem Studium fertig. Ich hatte das erste Engagement, ich musste mich um eine Wohnung kümmern und ich habe zu der Zeit einen großen Film gedreht mit richtig vielen Drehtagen und ich hatte einen kranken Vater. So. Und das war bei mir, glaube ich, ich war so sehr mit mir und überhaupt dem Leben und was da jetzt alles Neues passiert, beschäftigt, dass mitgekriegt habe ich natürlich auch viel, aber eingebracht habe ich mich nicht viel.
Thomas, du warst nicht in Rudolstadt, du warst in Ost-Berlin und damit natürlich auch an einem Brennpunkt, wo die politische Situation kulminiert ist. Wie war dein Erleben? Gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo du deine Angst überwunden hast und mit dabei warst?
Ja, also komischerweise habe ich das Gefühl, dass sich diese ganze Entwicklung damals, die hat sich folgerichtig abgerollt. Ich war nun nicht mehr, also ich war nicht kein neuer Schauspieler, ich war schon eine Weile im Beruf und habe mich um solche private Dinge eigentlich gar nicht kümmern müssen damals. Und das also damals über, natürlich, wir hatten ja in Berlin noch dieses Westfernsehen, und wir haben uns natürlich über alles, was da gesagt wurde und gezeigt wurde von diesen Dingen, die im Osten vor sich gingen, haben uns darüber informieren können. Und ich hatte das Gefühl, dass es jetzt, da läuft was ab, was vielleicht gut geht, in Richtung vielleicht einer DDR, wie wir sie uns, oder wie ich sie mir vorgestellt habe, oder eines Sozialismus, wie ich es mir vorgestellt habe, diese ganzen neuen Freiheiten, dass es plötzlich eben doch möglich war, in einer Kirche Versammlungen abzuhalten, politische Versammlungen abzuhalten, Demonstrationen auf der Schönhauser Allee waren, wo die Polizisten an der Seite standen und nichts taten, so im Gegenteil uns so verstohlen winkten oder Zeichen gaben, dass sie uns nichts tun würden und so. Also ich bin da auch nicht von Anfang an dabei gewesen, weil ich eben, wie gesagt, Angst hatte. Ich muss mich übrigens korrigieren, das war nicht 87, sondern 77, meine Verhaftung damals, die mich also da ein bisschen traumatisiert hat, glaube ich. Und ich habe dann aber doch teilgenommen, weil ich merkte, es ist wie so eine Art stilles Einverständnis zwischen diesen ganzen Kräften, dass das jetzt erlaubt wird. Die kriegten, also da, wie gesagt, es fing an damit, dass Schauspieler eben Pässe kriegten und in den Westen fahren konnten. Es wurde mehr Freiheit zugelassen, dann kam diese Versammlung, dann wurde also zugelassen, dass die Leute da Kerzen tragen und all so ein Zeug. Das neue Forum wurde dann gegründet und wir unterschrieben hinterm Friedrichstadtpalast heimlich so eine Art Mitgliedschaft und haben uns versteckt vor dem einen Kollegen, von dem wir glaubten, dass er bei der Stasi ist. Der kam dann natürlich trotzdem in dem Augenblick um die Ecke. Aber es passierte sozusagen mit Vorsicht, aber na, wie so ein Kind, was langsam denkt, jetzt mache ich mal die Tür auf und jetzt gucke ich mal erstmal nur und dann macht man so den ersten Schritt raus und den zweiten. Das ist mein Gefühl, dass sowas damals stattfand und zwar als gesellschaftlicher Konsens, zumindest in dem Raum, in dem ich mich bewegt habe. Dazu gehörte natürlich auch das Theater, dass das Theater plötzlich eben so eine Brisanz kriegt, die jeder Satz, der Satz, der Schnee beginnt zu treiben, wer wird denn da bleiben? Das schlug ein wie eine Bombe, obwohl er gar nicht so gemeint war, als er geschrieben wurde. Und also solche Sachen passierten halt. Und deswegen also muss ich dazu sagen, ich hatte das Gefühl, es passiert so eine sanfte Öffnung, die zum Guten führen konnte. Und dass dann also diese Resolutionen verlesen wurden. In Berlin wurde ja dann in der Volksbühne zum ersten Mal eine Versammlung aller Theater gemacht, wo man sich darüber verständigte, was wir wollen. Wir wollen halt Pressefreiheit, das war sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Man soll sagen können, was man für richtig und für wichtig hält. Und dann wurde eben geplant, diese große Demonstration im November zu machen, also eine Demonstration, diesen Anfang von Leipzig dann fortführt und in Berlin auch mal stattfindet. Und da haben sich dann wirklich, also von allen Berliner Theatern, haben sich Leute zusammengesetzt in einer Versammlung, scheißegal, ob die Stasi da mithört oder nicht. Und also dieser Mut war plötzlich da. Oder was heißt, das hatte nichts mit Mut zu tun. Man hatte das Gefühl, plötzlich geht es und wir machen jetzt hier weiter. Also jetzt mal gucken, wie weit man noch gehen kann, wie weit man hierhin gehen kann. Und meiner Meinung nach war niemals die Rede davon, dass wir wollen, dass die Mauer aufgemacht wird oder dass wir mit der Bundesrepublik ein Land wieder werden, sondern es ging in dieser Phase auf jeden Fall noch nur um eine Erweiterung der Rechte der Bürger in der DDR, so eine Art Bürgerrechtsbewegung, würde ich sagen. Also war das wirklich, es war keine Revolutionäre oder auch keine. Ich glaube, wenn die DDR-Oberen brutaler reagiert hätten, hätte man auch diese Sache ersticken können. Vielleicht noch für ein paar Jahre oder so.
Der Mauerfall wird ja in den Gedenkfeierlichkeiten, die dann alljährlich auf jeden Fall immer 10 oder 15 Jahre, 25 Jahre danach stattfinden, häufig so zum Höhepunkt der friedlichen Revolution stilisiert. Sicherlich sollte man da eher den 9. Oktober, diese berühmte Leipziger Demo, in Blick nehmen, wo ja wirklich Mut dazugehörte und nicht unbedingt den 9. November, der ja als Ereignis eher einem Zufall geschuldet war. Aber inwieweit war diese plötzliche Maueröffnung für euch ein Triumph oder eher eine Irritation?
Butter? ich könnte es jetzt gar nicht genau beantworten, ob Triumph oder Irritation. Bei mir ist es, ich hatte zu dem Zeitpunkt in Ruderstadt noch keine eigene Wohnung und habe beim Kollegen genächtigt. Und wir guckten irgendwie abends nach der Probe irgendwie noch Fernsehen und sahen auf immer diese komischen Bilder und haben uns aber eigentlich gedacht, das kann ja nicht stimmen, haben ausgemacht und haben uns gedacht, naja, das wird sich morgen wohl schon aufklären. So, weil wir auch müde waren. Und dann weiß ich, wir hatten Endproben von Harold and Maude, einer Komödie, jetzt auch nicht irrsinnig politisch relevant. So, und kam in die Kantine und eine Kollegin kam mit einer Flasche Sekt und sagte, ey, und die Mauer ist auf, die Mauer. Und wir alle, ja, wirklich und echt. Und die betreffende Regisseurin, die das gemacht hat, Constanze Lauterbach, saß stinksauer am Nebentisch und sagte, das ist mir scheißegal, wir haben Endproben. So, da ich ja mittlerweile auch inszeniere, ich kann die sogar bis zu einem gewissen Grad verstehen. So, aber es ist natürlich absurd. So, wir haben uns dann, glaube ich, irgendwie so geeinigt, dass wir jetzt doch noch eine Stunde Sekt trinken und ein bisschen lustig tun und dann trotzdem noch probieren. So, und bei mir war es dann so, also eben durch die Premiere bin ich dann auch ganz lange gar nicht weggekommen aus Ruderstadt. Und dann war ich irgendwann in Berlin, das war so 2,5, 3 Wochen später. Und dann sagte mein Freund immer, na jetzt musst du doch auch mal rüber, musst du doch auch mal rüber. Und ich habe mich nicht getraut. Ich habe rumgefragt, ob jemand mich mitnimmt. So, weil ich hatte eine undefinierbare Angst, die ich auch bestätigt gefunden habe. Es war mir zu viel. Und so, also das sind so meine Erinnerungen daran.
André, du hast auch eine Flasche Sekt mit dazugestellt an dem Tisch? Nee, oder
wie war ich dein? War ja in den Proben nicht dabei, aber wir haben es, glaube ich, am Fernsehen auch gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich geheult, wie ein Schlosshund, obwohl ich das niemals wollte, dass das irgendwie jetzt hier, also obwohl von mir aus immer, aber allein, dass diese Mauer fiel und ich hatte West-Berlin vorher schon kennengelernt gehabt, weil wir mal auf Gastspiel dort waren, konnte also auch mal durch und rüber über diese Übergänge und habe in West-Berlin natürlich Erfahrungen gemacht aus meiner kommunistischen Sicht oder so, wo ich da in Kreuzberg in diesen damaligen Trümmerkneipen, nannten die sich da in diesen Kellerkneipen, wo also gar nichts war außer Bierflaschen und irgendein cooler, hipper Typ mit einem roten Stern und hinten wurde die rote Fahne verteilt und ich dachte, ich bin hier auf der anderen Seite der Mauer und hier sitzen die Kommunisten, die sich wirklich am Nebentisch unterhielt man sich über die Weltrevolution und in West-Berlin, das war natürlich für mich unglaublich, sodass ich dachte, ist ja viel revolutionärer West-Berlin und als da die Mauer fiel, dachte ich, wow, jetzt ist alles, jetzt machen wir hier was los. Oder, nein, natürlich nicht, aber nein, ich war total, es hat mich emotional wirklich weggefetzt. Ich kann auch Gefühle beschreiben von vorher, die hatte, als die Mauer stand, dass ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich wollte nie in den Westen, ne? Aber ich wollte immer an den Rhein. Ich weiß nicht warum, ich bin Halbrusse, ich bin auch gern an der Moskwa und wenn ich über den Bug fahre, den Grenzfluss dort, kriege ich auch immer Heuletränen. Aber ich wollte immer an den Rhein, wahrscheinlich durch Heinrich Heine oder so, ständig hier Dichte gelesen oder so ein Zeug, Lorelei. Und plötzlich war dieses Kondiktet, dass damit dieser Traum des Sozialismus zu Ende war, die andere Seite davon, war ja sowieso schon klar vorher. Also konnte ich das emotional so richtig auskosten irgendwie. Und ich habe das wirklich dann gemacht. Ich habe, glaube ich, bin nicht gleich am gleichen Abend gefahren, aber ich glaube, am nächsten Tag habe ich mir einen Trabi gesetzt und bin nach Berlin geguckt und habe mich wie so ein Dieb gefreut, dass ich jetzt nicht gerade, nicht Schönefeld geradeaus A9, oder wie die damals hieß, die nicht A9, aber jetzt heißt sie A9, dass man auf dem Berliner Ring dann in Schönefeld reinfahren musste, wie heute Köpenick die Einfahrt, sondern man konnte schon diese Transitstrecke fahren, über drei Linden. So. Und dann mit meinem kleinen Trabi, dunkel. Nee, damals war es noch erleuchtet. Ne? Da war die Straße da noch, da war ja noch Licht auf der Straße wie in Belgien. Und dann fuhr man dann da rein und dann plötzlich war man in West-Berlin. Und dann Richtung Kudamm oder so. Und dann wusste ich natürlich, in West-Berlin dachte ich, ist genauso einfach wie Ost-Berlin. Ich habe nicht wieder rausgefunden, ist ja klar. Dachte, irgendwann muss ja die Mauer kommen. Nee, kam nicht. Gut, also und dann bin ich noch, das war noch eine Sache, also Euphorie. Alle schmissen sie Kaffee rum, kloppten auf die Trabis ein. Ich fuhr dann, landete dann irgendwann auf dem Kudamm. Oh, ich bin auf dem Kudamm, fuhr da so lang, wusste nicht wie, immer Stopp. Und dann plötzlich stürzten so Kamerateams auf, rissen meinen Trabant auf und sagen, wir haben ein Interview und setzten sich dann irgendwie RTL mit Kameras rein und wollten wissen, wie es jetzt ist im Trabi in Westfalen. Ein Schwachsinn, also. Es war unglaublich. Ja, rüberfahren dann später mal viel und dann hatte ich mir, ging es dann so, das ging eher so um die topografische Erkundung des Feindeslandes. Ja, so das erste Mal so beim Türkenessen und so, also so die verschiedenen, die anderen Gerüche, die man, also die kannte ich auch aus dem Gastspielen, also wenn man in Paris war oder in Hamburg oder so, dass es plötzlich ganz anders roch und plötzlich war dieser Geruch, dieses Sinnliche, alles auch bei uns, das fand ich schon toll. Ja? Und das andere wusste ich, dass es so ist, machte mir keine Illusionen und dann kam die große Theaterkrise bei mir 10 Jahre lang, wusste ich nicht mehr, warum ich auf der Bühne stehe. Gab einfach keinen, dem ich was sagen wollte, war ja halt klar. Was soll man noch provozieren? Gibt ja nichts mehr zu provozieren, kannst du halt sagen. Also wo man sich dann irgendwann wieder darauf besinnt, dass es ja auch was anderes gibt als Politik auf dem Theater oder dass man ja nicht immer Weltveränderungstheater spielen muss, dass man wieder mal Seelenveränderungstheater spielen kann, was ja auch sehr modern jetzt wird und dass man damit auch an Grenzen gehen kann und so und irgendwas austesten kann, das kam später erst. Also danach kam dann wirklich echt, also vom Theater her bei mir, ich wusste nicht mehr, warum ich diesen Beruf machen soll, außer um Geld zu verdienen. Und das war mir damals noch zu schäbig. Das habe ich dann später erst begriffen, dass Geld verdienen auch eine Freude sein kann oder so. Keine Ahnung. Er hat ja nie Not. Also aus meiner, also ich habe ja immer alles gehabt. Also wusste ich gar nicht, wozu man sich anstrengen muss.
Thomas, du warst in Berlin am 9. November und du bist auch sogar in der Nacht rübergegangen, oder? Hast du es tatsächlich so im Fernsehen gesehen und bist dann aufgebrochen, um zu gucken, ob es stimmt?
Ja. Also ich saß zu Hause in meiner Wohnung und habe das wie alle die meisten am Fernsehen verfolgt und irgendwann hat es mich nicht mehr zu Hause erhalten. Und ich bin dann also tatsächlich Bornholmer Straße da unter diese Massen gegangen. Und also für mich war das, ich habe ja vorhin schon beschrieben, dass man so gerade vorher dieses Gefühl hatte, da öffnet sich was, da tut sich was, da kommt was ins Fließen in dieser DDR, was eben so verfestigt war. Und als ich diese Massen da an diesem Grenzübergang gesehen habe, die also da grölten und Eck dazwischen, habe ich komischerweise kein gutes Gefühl gehabt. Also ich habe das gespürt, dass jetzt unsere Veränderungen, die wir da so geplant hatten, dass die jetzt perdu sind. Also das wird jetzt immer ganz anders gehen und so war es. Ich bin dann also über die Brücke da an der Bornholmer Straße und habe mir dann die Westberliner Telefonzelle angeguckt und habe gedacht, scheiße, ich will hier nicht länger sein. Aber das liegt sicherlich auch daran, dass ich so Menschenansammlungen und jubelnde, hysterische Leute nicht so mag. Bin dann also zurückgegangen und ich habe nicht geheult wie du, aber ich hatte ein beklommenes Gefühl, weil ich wusste, hier durch diese Dinge haben die jetzt Voraussetzungen geschaffen, die alles vollkommen verändern werden. Nochmal, die Karten vollkommen neu mischen und das ist ja dann auch so passiert.
André hat praktisch unser Schlusskapitel schon angedeutet mit 10 Jahre nicht mehr wissen, wofür eigentlich Theater machen. Ich hatte bei der Vorbereitung unseres Gesprächs im Internet gegoogelt und bin dann gestoßen auf ein Interview, was mit einer Gruppe von Rudolstädter Schauspielern im Juli 1990 geführt worden ist. Darunter natürlich auch Uta Koschel und André Kaminski. Und da ist eine Anekdote angedeutet worden, auf die ich jetzt nochmal kommen möchte, weil es auch dafür praktisch diesen unmittelbaren Bruch in der Publikumresonanz aufs Theater darstellt. Da wird nämlich erwähnt, André Kaminski vor 23 Jahren, wir hatten ja die Rudolstädter Premiere an dem Tag, als die große Leipziger Demo war. Premiere dieses vorhin erwähnten Stückes von Wangenheim, Du bist der Richtige. Von der Bühne haben wir eine Protestresolution verlesen. Alle anderen Schauspieler und die Regisseure haben sich auf irgendeine Weise solidarisiert, aber die Zuschauer sahen nur die FDJ-Hemden und waren zu. Und im gleichen Kontext, auch in Bezug auf dieses Stück, meinte Uta, nach Öffnung der Grenze haben wir Vorstellungen erlebt, auch in Bezug auf Du bist der Richtige, wo es fast unmöglich war, weiterzuspielen. Also ein Stück, was bis zum Sommer, bis zum Spätsommer, bis zum Frühherbst noch eine subtile Kritik verstanden werden konnte, hat am 9. Oktober schlagartig welche Reaktion im Publikum gehabt? Und wieso habt ihr FDJ-Hemden angehabt?
FDJ-Hemden waren mal angehabt, weil es Kostüm war. Also das ist sozusagen ein Stück über FDJler gewesen von 1956. Eine riesen Aufbruchsstimmung, die damals gewesen ist. Mit natürlich Symbolen, die damals auch fortschrittlich waren, 56. 89 war das FDJ-Hemd kein fortschrittliches Symbol mehr in der DDR. Und wenn man in dieser Uniform, die jeder kannte, also die man ja nicht offensichtlich im Rudolstädter Publikum dann nicht als Kostüm wahrnahm, sondern wenn also nach der Vorstellung, nach dem Applaus oder während des Applauses ein Mensch dann privat tritt und eine private eine nicht im Stück stehende Resolution verliest, wie vorne Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, bla bla, was da alles verlesen wurde, dann sieht man ja trotzdem den Menschen im FDJ-Hemd und das ist dann der gleiche Effekt, wie wenn der Kommissar aus dem Tatort an der Tankstelle eine Frau trifft, die ihm sagt, guten Tag, Herr Kommissar. Der ist ja keiner, aber er wird mit Kommissar angeredet. Also waren wir damals die FDJler auf der Bühne, obwohl wir nur ein Kostüm trugen, das ein FDJ-Hemd war. Und wenn man in dem FDJ-Hemd offensichtlich mit dem nicht progressiven Zeichen am Körper ein etwas angeblich progressives oder progressives verliest, dann geht es offensichtlich nicht mehr. Die Wahrnehmung ist dann so, als ob das, was man dann auf der Bühne als Kostüm trägt, das Zeichen offensichtlich auch sich auf das Postulat bezieht. Und in der Situation beschreibe ich da, glaube ich. Kann sein, das ist so.
Ich glaube, da gab es irgendwie fast so was wie so eine Dreiteilung, weil wir hatten von diesem Stück ja Premiere in Berlin noch irgendwie beim Pfingsttreffen. Und da war das wirklich halt so eine Geschichte, wo das Publikum dieses Ding total mitgegangen ist. Also eine Kritik, die nicht als Kritik sich auf der Bühne äußert, sondern einfach dadurch, dass 30, 35 Jahre drüber gegangen sind, sich eine Distanz automatisch herstellt. Das ging schon am 9. Oktober so eigentlich schon nicht mehr. Und wir hatten ja dann auch Vorstellungen nach dem Mauerfall. Und das war wirklich schier unmöglich. Weil wir waren auf einmal auf der Bühne mit derselben Inszenierung und wurden angesehen, als wären wir wirklich die Vertreter dessen, wir bleiben hier immer fette dabei. Und wie sich also eine Inszenierung innerhalb so kurzer Zeit, also von einem reichlichen halben Jahr, in der Publikumswahrnehmung so extrem ändern kann, das war schon verrückt. Aber ich kann es auch verstehen, dass das den Leuten so ging. Ich glaube, wir haben sogar selber darum gebeten, dass das Ding dann abgesetzt wird. Also wir haben dann gesagt, das geht nicht mehr zu spielen, funktioniert nicht mehr.
Aber du hast ja vorhin noch beschrieben, mit dieser anderen Produktion, wo sich sozusagen die während der Probenzeit die Maueröffnung oder die Wende, also die Maueröffnung war und oder die Wendegeschichten da und sich die Konzeption der Inszenierung dadurch veränderte.
Genau, Songfair. Ja, das war ein Stück über die Französische Revolution und die Regisseurin hatte, glaube ich, eigentlich vor, die Probleme der Revolutionäre da zu thematisieren und sie hat dann im Probenprozess einfach geändert und hat geändert, wie werden die Revolutionäre vom Mob totgetreten, weil sie das dann auf einmal mehr interessiert hat, so im Kontext der Ereignisse.
Und wie ist das vom Publikum angenommen worden?
Also zur Premiere euphorisch. Und ein halbes Jahr später, also dann schon im Herbst 90, gelangweilt. Weil da stand das ja alles in der Zeitung. Also da musste man sich ja die Sachen nicht mehr woanders herholen.
Thomas, hast du auch das Gefühl eines abrupten Bedeutungsverlustes, was so das Publikumsinteresse und die Faszination betrifft? Hast du das auch so wahrgenommen 1990?
Ja, also bei uns war es natürlich noch anders, weil wir haben natürlich nicht so eine eindeutig politischen Stoffe auf unserer Bühne oder vom Ei gehabt in der Zeit. Aber also die Sache, von der ich vorhin erzählt habe, dieser Liederabend über Asriel und Dings, der also vorher, wo jeder Satz politisch ausgelegt wurde vom Publikum, war nach der Maueröffnung, da waren drei Leute im Publikum. Wir haben dann trotzdem gespielt, weil wir gesagt haben, wir müssen einfach weiterspielen. Es lag aber. Naja, es lag natürlich daran, dass, dem, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Theater war so eine Art stille Post, so, weißt du, so, also wo man so halt seine Gedanken aufgespürt hat und wenn die jemand so ähnlich formuliert hat, hat man gesagt, ja, das ist es genau. Und das war dann nicht mehr nötig ab dem Punkt, weil es stand in den Zeitungen. Und es war eine andere Art von Theater nötig, also wir sehen es ja jetzt, aber das, was wir damals noch. Was wir eben kennengelernt haben, was wir auf den Schauspielschulen gelernt hatten, außer unserem Handwerk als Schauspieler, war eben eine andere Art von, oder was wir wollten als Schauspieler in der DDR, war nicht mehr gefragt in dem Augenblick. Wir mussten richtig alle umdenken, total.
Das Mikrofon ist noch nicht an, aber wird vielleicht bald an sein. 1, 2, 3. Jetzt ist es an. Wir haben jetzt eine gute Stunde auf dem Podium diskutiert. Wir sind tatsächlich auch bis in dieses, zumindest mal angedeutet, in diese Situation nach dem Mauerfall und der Zeit der Desillusionierung vorgestoßen. Es gibt vielleicht jetzt bei euch, bei Ihnen noch die eine oder andere Frage, die einfach brennt und wo die doch gestellt werden möchte. Wer mag kommentieren oder nachfragen? Oder ist die allgemeine Erschöpfung? Gut, okay. Das Pulver doch nicht verschießen dann, okay. Alexander, du darfst.
Also eigentlich bin ich jetzt mit wässrigem Mund zurückgeblieben. Ihr habt jetzt erzählt, wie es euch in der Wende gegangen ist. Aber habt ihr eigentlich danach eure Engagements behalten? Wie ist eure Situation als Schauspieler danach weitergegangen? Das, finde ich, müsste noch wenigstens einmal angedeutet werden, ehe wir morgen genauer vielleicht nachfragen.
Es ist ja so, dass wir jetzt eine Stunde ein großes Potpourri von Themen mit drei Personen abgehandelt haben und morgen gibt es jeweils 3x2 Stunden und da lässt sich ja doch noch einiges vertiefen. Also ein paar Worte doch tatsächlich zu den Jahren 90, 91, 92. Wie hat sich das für euch dargestellt dann? Gab es für euch unmittelbare persönliche Brüche, die vielleicht durch Neuordnung, Veränderungen in der Theaterlandschaft anstanden? André, fang du an.
Ja, ist ganz einfach. Man kann, das ist ja wirklich sein eigenes Leben. Ich weiß nicht, ob ich das so bewertet oder sonst was. Aber grundsätzlich sind wir ja gar nicht so. Also das kann man nicht jetzt. Das ist keine politische Äußerung, die ich jetzt mache, sondern grundsätzlich sind wir ja manchmal ganz froh, wenn irgendwelche Theater geschlossen werden, weil wir, wenn wir dann dahin kommen und irgendwo Theater sind, das für uns auch unerträglich ist. Das ist wahrscheinlich für jeden subjektiv so, Schauspieler oder sowas. Also kann ich jetzt, beschreibe ich das mal für mich, dann schreibe ich es nur für mich, ne? Wo ich dann sage, es gab mal einen Ausbruch von Heiner Müller zum Beispiel, wo man sollte alle Provinztheater zumachen, weil dort wird keine Kunst gemacht und sowas alles. Also man kann da radikal sein und wenn man manchmal irgendwie auch in der, also als dann diese Unkündbarkeit der Schauspieler 15 Jahre, es gibt ja das bundesdeutsche Gesetz, wenn jemand 15 Jahre in einem Haus ist, sozusagen einem Theater beschäftigt ist, kann er nicht mehr gekündigt werden, ansonsten ist es eine ziemliche Rausschmeiß- und Engagiersache und sowas. Also das ist immer so, was sich da verändert. Ich bin mittlerweile so, ich weiß nicht, ob es damals so war, dass ich weiß, dass Schauspieler ein Beruf ist, wo man sehr transitär ist, wo man sich sozusagen durchaus immer ständig auf Reisen sein kann, auf Wanderschaft sein. Und das hat natürlich auch etwas Unsicheres. Und also wo man das Leben nicht unbedingt planen kann, wo man es eben sozusagen mal immer abschätzen muss, was man vielleicht für ein Talent hat oder wie man das selber einschätzt und wo man glaubt, dass man auch welche Ziele man noch hat und so weiter und so fort. Ganz konkret war es bei mir so, wie gesagt, ich habe echt wirklich ziemlich rasch nach der Uni, vielleicht ist es auch normal, es gibt auch einen normalen psychischen Prozess nach Schauspielschule, den nennt man sogenannten Praxisschock. Also wenn ein junger Schauspieler von der Schule in die Theaterrealität kommt, gibt es sehr oft, dass der da nicht mehr versteht, wie die Welt ist, weil das hat er sich nicht vorgestellt unter seinem Beruf, wie die Realität an den Bühnen dann wirklich ist. Vielleicht hat es auch damit was zusammengehört. Bei mir ging es wirklich los, dass ich wirklich echt nicht mehr wusste, was das soll. Auf der Bühne stehen, ich habe das zwar gemacht, weil ich auch keine Alternativen, das ist der einzige Beruf, den ich gelernt habe und ich glaube, dass ich auch auf der Bühne stehen muss und dumme Zeug erzählen oder kluges Zeug oder lustiges Zeug. Ich habe eigentlich, klar, es gab in der DDR, konntest du jetzt als Schauspieler nicht entlassen werden und es gab, wie sowieso niemand entlassen werden konnte. Also wir mussten uns ganz, wie jeder andere in der DDR auch, uns normal auseinandersetzen mit dem, dass man mal keine Arbeit hat. Das war was völlig Neues. Ich weiß nicht, wie es bei älteren Kollegen war oder so. Ja, ansonsten musste man sich dann mit Theatern vorspielen, aber das ist immer so. Schauspieler sind ja immer, jeden Tag müssen die um ihr Leben spielen auf der Probe oder so, wenn es wirklich ernst ist und wenn sie es gut machen, dann muss man sich immer vor dem Regisseur, vor den Kollegen beweisen, gut sein, damit man die besseren Rollen kriegt, damit man sich selber weiterentwickeln kann. Das ist eine ganz subjektive Sache, die ist im Theater weiter so gewesen, so wie in der DDR. Ich weiß nicht, ich war ja in der DDR praktisch nicht direkt im Theaterbetrieb drin, sondern nur als Studierender und habe es aus dem Ohren. So. Natürlich ist jeder Theaterwechsel, jede nicht gekriegte Rolle, jede abgelehnte Rolle, jede schlechte Besetzung, jeder verpasste Film, jeder, also alles kann als fürchterlich und krisenhaft beschrieben werden und andersrum auch. Ich hatte den einzigen Verlust, den ich wirklich gespürt habe in der Ästhetik nach der Wende, war, dass das Theater sich wirklich zum größten Teil nur noch auf bürgerliches Theater beschränkt hat, das in diesen Festen, also in diesen Theaterhäusern gespielt und in unseren Stadttheatern, und dass eine andere Theaterform, Art von Theater, also kommunistisches Theater, sozialistisches Theater, Volkstheater, bla bla, im Sinne, dass die Gesellschaft sich verändern muss, das gesellschaftliche System sich verändern muss, dass das aufhörte zu existieren, weil entweder die Leute es nicht mehr sehen wollten, beziehungsweise es auch verhindert wird, weil niemand mehr in diesem Sinne inszenieren kann, weil die Schulen anders sind, weil die Biografien der Künstler anders sind, der Regisseure und auch der Schauspieler. Das ist der Verlust, den ich gespürt habe. Und ungefähr nach 10 Jahren, also ungefähr 2000 um die Zeit, hat sich das dann bei mir stabilisiert, weil ich dann auch wieder Regisseure getroffen habe, mit denen ich gerne gearbeitet habe, mit denen ich wusste, warum ich in ihren Stücken mitarbeite und was damit an. Also das, etwa ab 2000 ging es bei mir ungefähr los, oder ab 99, 98 ging es los, dass ich wieder wusste, wogegen ich sein kann, also konkret, wogegen ich sein kann. Also welche Zustände, was ich beschreiben kann auf der Bühne als Künstler, als Schauspieler, was für mich und für das, wie man von der Bühne her Gesellschaft beschreibt oder ausprobiert, mit Gesellschaft experimentiert, dass das wieder irgendeine Art Sinnhaftigkeit für mich bekam. Aber das hat ziemlich lange gedauert. Weil ich war auch ziemlich verschwunden am Theater. Also ich tauchte einfach nicht mehr auf, spielte immer so Rollen, spielte viel Musical. War zwar mal schön, das Einzige war, was voll war. Die anderen Stücke waren dann halt, das spielte man vor 15 Zuschauern, vor 20. Besonders die richtig guten spielte man vor ganz wenig Publikum. Ist aber bis heute eigentlich so. Im Osten viel.
Wie bei unserer Veranstaltung heute.
Ja, im Osten ist es viel, im Westen gar nicht mehr so. Im Essen hat Theater, also ich habe jetzt in Karlsruhe gespielt, in München war ich ab und zu mal, sind die Theater voll. Da habe ich schon gedacht, ich ziehe da hin. Ich will nicht mehr voll hier im Haus spielen. In Leipzig bis heute maximal so 10, 12 Vorstellungen von einer Inszenierung. Und die ab vierte Vorstellung sind wir froh, wenn wir dreistellig sind. Im großen Haus, wo 600 reinpassen. Also wenn es über 100 sind, schon okay. Und mit super Inszenierungen.
Uta.
Ja, also ich glaube, das war natürlich, da sich ja Theater mit dem Selbstverständnis, oder durch das aus dem Selbstverständnis von den Machern, von den Künstlern, Regisseuren und Schauspielern ergibt, in Verbindung mit der gesellschaftlichen Situation, war es, glaube ich, damals echt so, dass wir uns alle erstmal orientieren mussten an der neuen gesellschaftlichen Situation. Und ich kann mich erinnern, also die Theater, also bei uns wurde eben drum diskutiert, sollen wir nun jetzt völlig unpolitisches Zeug machen, sollen wir also Boulevardstücke spielen nur und wollen die Leute sowas sehen, müssen wir uns jetzt darauf einstellen oder so. Und bis diese, wo du sagst, du hast dein Feindbild wieder gefunden als Schauspieler. Ich glaube, das hat an den Theatern damals stattgefunden. Die mussten sozusagen, ein Theater ohne Feindbild, sozusagen als im positiven Sinne, ist einfach nur langweilig. Und dieses Feindbild mussten wir uns alle ja neu suchen und haben das mehr oder weniger gut gefunden. Und bei mir war es dann so, also 93 wurde dieses Ei zugemacht, wurde also richtig geschlossen, weil das Geld nicht mehr zur Verfügung gestellt wurde und so. Und ich bin dann halt an andere Theater gegangen, aber dass man das Gefühl hatte, man ist verloren oder so, das Gefühl hatte ich nicht. Also ich hatte wirklich das Gefühl, merkwürdig ist, dass wir nicht finden, wofür interessieren sich die Leute, womit können wir die erreichen und so, was wollen die sehen? Oder wie man sich ganz profan sagt, so als Theaterleitung, was können wir denn unseren Leuten so zeigen? Das war schwierig rauszukriegen, weil die eben so merkwürdig breit gefächerte Interessen plötzlich hatten. Und man noch nicht wusste, wenn sie sich für irgendein Stück jetzt nicht interessieren, liegt es daran, dass die Inszenierung oder das Stück schlecht, langweilig ist, oder dass sie einfach so viele andere Sachen sich angucken wollten. Im Westen natürlich, das war ganz klar, dass die Leute alle vollkommen andere Interessen plötzlich hatten und neue Interessen entdeckt haben. Also das war, glaube ich, die Situation in den Jahren kurz nach der Maueröffnung halt für die Theater, dass die alle rumgeschleudert sind und gesucht haben, was machen wir jetzt, was zeigt man denn so bürgerlichem Publikum jetzt oder den neuen Bürgern von Deutschland hier oder so. Das war das Problem dabei.
Oder du bist ja dann irgendwann mal mehr ins Regiefach gewechselt. Hast du das Gefühl, jetzt praktisch kommerzieller denken zu müssen? Also was verkaufe ich, wofür bekomme ich Publikum? Ist das jetzt also praktisch vielleicht so ein Ergebnis dieses Transformationsprozesses, dass man nicht mehr nach irgendwie Feindbilder sucht, die man bekämpft, sondern dass man irgendwie versucht, dem Kulturamtsleiter durch eine halbwegs sinnvolle Auslastung des Theaters die Subvention weiterhin zu legitimieren?
Also das ist insofern ein bisschen schwierig, jetzt im Unterschied zu erklären, weil es bei mir halt auch so ist, dass ich direkt im Theaterbetrieb nicht lange genug war in der DDR, um das einschätzen zu können. Aber es gab ja auch in der DDR, muss man ganz ehrlich sagen, auch ganz schreckliches, ganz schlimm langweiliges Theater. Also wenn ich an Leipzig, und vielleicht hat es auch Leipzig deshalb heute noch so schwer, ja, weil durch diesen einen Intendanten, den es da gab, Kaiser, ne? Also, der wirklich total linientreues Theater gemacht hat, wo man wirklich, man ist in Leipzig nicht ins Theater gegangen und wenn, dann hoffentlich so, dass einen niemand sieht, weil es war peinlich, da gesehen zu werden, ist meine Erinnerung. Aber es gab wirklich auch schlimmes Theater in der DDR. Also es gab ja nicht nur Castorf und Müller. So. Und insofern, auch in der DDR, wenn ich Rudi Strahl, ein irrer Duft von frischem Heu, keine Leute, das war auch Boulevard. So. Also insofern muss man auch vorsichtig sein, glaube ich, da die Sachen zu sehr zu idealisieren. Natürlich ist es heute so, dass Auslastungszahlen, aber das ist, glaube ich, eine andere Debatte, die noch woanders hingehört. Bei mir ist es, also eine Geschichte, die ich wirklich relativ verblüffend fand, war, wie lange unter Kollegen noch gesprochen wurde, der ist aus dem Osten und der ist aus dem Westen. Wie lange das noch ein Thema war. Ja, bis heute, glaube ich auch. Also ich finde, es lässt jetzt wirklich nach, weil es halt auch die Leute gibt, die irgendwie in Zittau geboren sind, aber von der DDR schon gar nicht mehr mitgekriegt haben. So. Aber dass das wirklich sehr, sehr lange Gesprächsthema war und ist. Und bei mir ist es halt so, was DDR betrifft, ich glaube, eine Freundin von mir, die hat Eltern, die waren nicht am Theater irgendwie, aber die hat diese sogenannte Wende irgendwie erwischt, so im Alter, da waren die Mitte 40. Und das ist, glaube ich, für die Leute sehr viel schwerer gewesen, weil ich war in einem Alter, wo man, also ich habe sowieso gerade angefangen. So. Und insofern würde ich bei mir nicht von Bruch sprechen wollen. Bei mir ist es halt, ich habe manchmal an DDR so eine Erinnerung, also ich bin froh, dass ich es erlebt habe. Ich bin wirklich froh und fast dankbar. Und das hat ein bisschen sowas wie andere Leute von einer exotischen Reise erzählen. Sowas hat das manchmal. Und das erschreckt mich und ich glaube, es stimmt, aber das ist... Es ist halt auch anekdotenreich.
Eine allerletzte Frage, bevor wir dann schließen, weil da bin ich jetzt drauf gekommen, ihr repräsentiert den letzten Jahrgang von Ernst Busch, der noch unter DDR-Bedingungen komplett ausgebildet worden ist. Ihr seid jetzt altersmäßig oder eure Generation, eure Kohorte angekommen, an welchem Ort auch immer. Und es wird ja häufig beklagt, dass im Kulturbetrieb, in der Politik sowieso, Ostdeutsche im Verlauf der Zeit an den Rand gedrängt worden sind, dass Westdeutsche dominieren. Ne? Also im Fernsehen beispielsweise ist es ja ganz offenkundig. Ne? Also Herr Lippert war quasi der letzte Versuch und danach spielt sich das nur noch im MDR ab. Im Bereich, was die Unterhaltungskunst angeht. Aber wie sieht es jetzt eigentlich in der Theaterlandschaft aus? In dem Umstand, dass bis heute davon gesprochen wird, der kommt aus dem Osten, die kommt aus dem Westen, zeigt er, dass das immer präsent war in den vergangenen 2,5 Jahrzehnten. Aber hat sich da eure gut ausgebildete Theatergeneration und vielleicht noch die ein, zwei Kohorten davor ganz gut behaupten können? Seid ihr in der Theaterlandschaft als Schauspieler, als Intendanten, als Regisseure stärker vertreten, als das jetzt bei so einer Proportion 60 Millionen Westdeutsche, 17 Millionen Ostdeutsche zu erwarten ist? Oder würdet ihr sagen, die Ostdeutschen sind doch auch hier eher an den Rand gedrängt worden über die Zeit? Wer mag antworten? Ich muss jetzt nicht prinzipiell jeder das dazu sagen. Vielleicht ist es ja auch eine Frage, die irgendwie völlig in die Irre geht.
Es ist ganz interessant. Also wir waren Theaterleute, zumindest die ich kenne, ich weiß nicht, ob Uta auch so denkt, aber ich glaube, wir sind lange Zeit auch nach davon überzeugt gewesen, dass wir das bessere Theater gemacht haben, dass wir die besseren Schulen hatten, dass wir besser technisch ausgebildet sind, dass wir einfach geile Schauspieler sind, die von Berliner Schule kommen, Leipziger Schule kommen. Es sind nach wie vor neben der Falkenberg-Schule, der Hamburger Schule, die sozusagen die Berliner, die Leipziger Schule, die besten Schulen in Deutschland. Es ist auch so, dass sehr vieles von den, was ich merke, von den Fachkräften immer noch alte DDR-Kräfte sind, die natürlich auch diese Art Theater zu spielen, sozusagen dieses soziale Theater sozusagen auch weiter mit vermitteln und dass auch Studenten, die von Ost oder West kommen, dort, sagen wir mal, in diesen Schulen, die ja dann im klassischen Sinne lehrmäßig Schulen sind, auch so ausgebildet werden, dass es nicht verloren gegangen. Ja. Ansonsten kann ich nur feststellen, in allen Theatern, alle Ostschauspieler aus der kleinsten Klitsche, die irgendwo hier ausgebildet wurden, wurden mit Kussart im Westen genommen. Das ist meine Erfahrung. Kann sein, dass ich das übertreibe und falsch sehe. Die Regisseure, die rüber wollten, also Kriegenburg ist aus dem Osten, wie geht's weiter? Armin Petras ist aus dem Osten, obwohl mit einer Ost-West-Biografie. Also ganz viele Ostregisseure, ich weiß nicht, große Regisseure, die mir entweder noch. Thalheimer ist aus dem Osten, jetzt Brenner und also es ist ganz viele aus dem Osten, solide ausgebildet. Also es ist, wenn man die ganzen Wolga-Deutschen oder Russen hier in ihren Berufen arbeiten lassen würde, auch noch arbeiten lassen würde in Deutschland, das würde noch mehr Deutschland bringen, als dass die einfach nur ausgebildet hierher kommen und dann an der Tankstelle arbeiten und den Job natürlich dreimal besser machen als jeder Deutsche, der ihn nicht ausgebildet an der Tankstelle machen würde. Also die in den letzten Jahren dieses Land einfach reich gemacht haben. Ne, diese 1,1 Millionen Leute, die da voll ausgebildet aus der Sowjetunion gekommen sind in den 90er Jahren. Und das ist mit dem, ich bin echt der Meinung, dass diese Ostschulen und dass das Osttheater, das gesamtdeutsche Theater unglaublich befruchtet hat. Kastorf ja auch, ist ja auch aus dem Osten. Und dass das auch, dass vor allem dieses Widerstandspotenzial, dieses Wissen, dass ich etwas ändern kann, also mir kann keiner kann nirgends mehr erzählen, das geht nicht anders. Also es geht alles anders, wir haben es erlebt. So. Und da kann mir keiner was sagen. Und wenn man dieses Bewusstsein hat, dass man sagt, ihr könnt mir sonst was erzählen, dass ich hier bei Rot nicht über die Straße gehen soll. Das ist natürlich irgendwie gefährlich, aber natürlich kann man bei Rot über die Straße gehen. Da kann der Polizist sagen, was er will. Und ich habe es erlebt, dass es geht. Und in diesem Bewusstsein, glaube ich, in den Theatern, wird da auch ganz schön was aufgemischt. Ist meine Erfahrung. Das kann aus einer absoluten Arroganz kommen und ich weiß auch, ich hafte nicht dafür, aber ich in dem Bewusstsein lebe ich. Und bei mir kehrt sich es mittlerweile um. Wenn man auch im Westen jetzt arbeitet oder so, also nicht, dass man das extrem erstmal behauptet, ich bin aus dem Osten, liegt mich am Arsch. Ja, also wir sind sowieso immer noch die Besseren und können euch was beibringen. Ne? Und das hat natürlich, das wird bei mir insofern verstärkt, weil man das Gesellschaftliche offensichtlich andersrum wahrgenommen hat und auch mitgekriegt hat, dass das anders war, als plötzlich irgendwelche abgehalfterten Beamten dann den Osten unterstützen sollten, die drüben keine Arbeit mehr gefunden haben. So sahen wir das natürlich, ob es in Wirklichkeit so war, weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, schon, dass wir nicht an den Rand gedrängt wurden. Und ich glaube auch nicht, dass es versucht wurde. Hat ja gar keinen Grund. Sind ja auch alle Theaterschaffende an den Westtheatern. Sind ja keine Monster.
Thomas.
Nee, ich glaube nicht, dass das mit West- oder Osttheater zu tun hat, sondern das hat was mit der Ausbildung an den Schulen zu tun. Manche sind nach dem Prinzip ausgebildet, manche nach dem anderen und das reibt sich natürlich manchmal. Zu DDR-Zeiten war das eben so, es gab diese drei Schulen in der DDR und die wurden alle nach den ähnlichen Prinzipien ausgebildet und deswegen konnten die natürlich sofort miteinander alle arbeiten. Teilweise hatten die gleichen Fechtlehrer oder irgend sowas und konnten also sofort dieselben Figuren auf dieselbe Art und Weise machen. Und das ist natürlich jetzt, ich habe das Gefühl, man merkt, dass eben die Ausbildung, ob die an der Ost- oder einer jetzigen, sagen wir mal in Leipzig oder so, stattfindet, auch mit West, lernen ja inzwischen auch Weststudenten, das ist der wirkliche Unterschied. Also wo kommen die Leute her? Worauf wird ein Gewicht gelegt an der Schule? Geht es darum, sich interessant zu machen einfach nur, oder geht es darum, mit dem Text eine gesellschaftliche Konflikte rauszukitzeln aus diesem Text? Ja? Also die Herangehensweise an Texte und an Probensituationen und so, die unterscheidet aber meiner Meinung nach nicht Ost und West, sondern einfach nur die Schulen voneinander. Und so war es damals nach der Wende natürlich eklatant zu merken, dass wir von anderen einfach andere Prinzipien angewendet haben bei der Arbeit, so bei der künstlerischen Arbeit, bei der Empfindung auf den Proben.
Also ich würde prinzipiell, also ich glaube zum Beispiel sowas, Ausbildung, Schauspielschule Ernst Busch Berlin ist, glaube ich, auch ein Türenöffner. Also das ist ein Karrierebeförderer. So, was man zu Ostzeiten nicht wusste, aber es ist halt so. So ist auch unterschiedlich. Worauf wollte ich jetzt? Ja, aber so Regisseure, die im Westen gearbeitet haben, ich glaube, also bei den Spitzenleuten in den Metropolen gab es, glaube ich, nie Probleme. Ich weiß, als Axel Vornam Intendant in Heilbronn wurde und der nahm einen Schauspieldirektor mit, Alejandro Quintana, der am BE inszeniert hatte und also auch aus der DDR kam, eigentlich Chilenes, und unglaublich viele Schauspieler im Schlepptau, die auf jeden Fall gar nicht alle aus dem Osten waren, aber lange im Osten gearbeitet hatten. Und da war in der Zeitung tatsächlich, das war ein Thema, werden wir jetzt vom Osten besetzt? Das hat, jetzt sind sie alle ganz zufrieden, also gibt auch keinen Grund für Angst. So. Aber das gab es tatsächlich. Also ich glaube, in den kleineren Städten war das ein klein bisschen nicht ganz so leicht.
Ich finde in dem Zusammenhang nochmal interessant, was jetzt gerade passiert mit diesem Export der Berliner oder Ostberliner Künstler nach Süddeutschland, wo es das Geld noch gibt. Also in Berlin sozusagen sind sie berühmt geworden. Also wenn jetzt Armin Petras den Intendanten vom Gorki-Theater geht, geht jetzt nach Stuttgart, ja, und nimmt also die Ästhetik aus Berlin mit. Und er hat also die Ästhetik des Berliner des deutschen Theaters und des Theaters in Berlin in einer Richtung wirklich extrem jetzt mitbestimmt die letzten 6, 7, 8 Jahre. Und da geht es jetzt plötzlich, gibt es eine Bewegung aus diesem armen Berlin weg, jetzt wenn wir so 50 werden, so aus diesem armen Berlin weg und jetzt wo wir in den Westen fahren, wo dann man 3-mal so viel Geld kriegt, die besseren Brötchen kriegt in Süddeutschland, ja, oder Wecken, oder hundertprozentig. Und sowas, komischerweise. Ne? Und ich bin gespannt, was da passiert. Also an diesen reichen Theatern wie Stuttgart oder Frankfurt war das ja schon durch Engel früher mal, und das ist schwieriger, aber in diesem Süddeutschland, wenn jetzt, also noch Leipziger Schauspiel hat, war es noch, der die Falkenberg-Schule praktisch übernommen hat, diese ist ja auch ein Ostdeutscher, der Schauspieler, der dort Direktor geworden ist. Also ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren noch passiert, wenn sozusagen das, was jetzt aus Berlin, was sich in Berlin so angesammelt hat oder um Berlin rum in dieser Stadt an künstlerischem Potenzial, wenn das dann auf diesen Geldwesten trifft und diese Ästhetik dort. Ich bin echt gespannt drauf, was da passiert, weil da gehen ja viele hin, auch viele Theater werden jetzt im Süden dann so jetzt von dieser merkwürdigen Berliner Mischpoke, die sich da jetzt in den letzten 24 Jahren da angesammelt hat, in dieser freien Stadt, wo es kein Geld gibt und wo wir alle von Luft und Liebe leben, dorthin gehen, wo es plötzlich ganz anders ist, wo plötzlich die Taschen so sind, wo das Geld bis hier auf der Straße liegt und man sich nicht mehr bis unten bücken muss, um es zu kriegen. Also es ist schon lustig.
Es bleibt also interessant, inwieweit einer der wenigen Milieus, in der offensichtlich die DDR-Absolventen, die Menschen aus der DDR, vielleicht sogar im Begriff sind, gemessen an der Zahl, eine Art von Hegemonie oder zu entwickeln, nämlich die Theaterlandschaft, wie sie sich weiterentwickeln könnte und wie es natürlich der Zusammenprall zwischen Petras und den Schwaben funktioniert. Da lassen wir uns dann weiter davon berichten. An der Stelle möchte ich euch, Uta Koschel, Thomas Pötsch und André Kaminski, ganz herzlich danken, dass ihr hier an diesem heißen Sommertag extra nach Wittenberg gekommen seid für diese Diskussion, für eure Statements und eure Erinnerung, und wünsche uns allen einen schönen Abend und morgen eine fruchtbare und intensive Fortsetzung des Workshops, dann in lebensgeschichtlichen Interviews, in Expertenbefragungen, all den Dingen, wo dann praktisch nochmal individuell nachgebohrt wird und man nicht das Wort mal schnell dem anderen geben kann, sondern sich entscheiden muss, wie und was man dann auf die einzelnen Fragen jeweils sagt. schönen Abend, den wir heute sicherlich wieder genauso wie den Vorabend gegenüber im Independent ausklingen lassen. Leider kann ich nicht souverän sagen, alle Getränke gehen aufs Haus, die müssen selber bezahlt werden, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, bis später und bis morgen.